D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene und Herr Pähler.
Einen wunderschönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
iPhone für Arme, der Einfluss der Apple Watch für den Journalismus.
Texte für Mini-Displays, wie Uhrenjournalismus den Konsumenten verändert.
Facebook für Medien, wie der seit dieser Woche neue Algorithmus dann auch tatsächlich einen Inhalt oder eine Änderung für Journalisten beinhaltet.
Das sind unsere Themen heute in einer Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Fernsehurgestein, Moderator und Showmaster Frank Elstner. Er beklagt die fehlende Innovation im deutschen TV. Die Schuld sieht Elstner vor allem bei den Verantwortlichen in den Sendern gegenüber der Fernsehwoche, sagte er, Zitat: Um den Nachwuchs an Moderatoren mache ich mir keine Sorgen, aber tatsächlich darüber, dass im Fernsehen die falschen Formate aufgelegt werden. Aber in den letzten Jahren ist doch sehr wenig Überzeugendes auf den Markt gekommen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Was mit Medienurgestein, Herrn Pähler.
Ja, yeah! Und ich glaube ja sogar, Frank Elstner ist auch einer unserer treuen Was mit Medienhörer und hat in der letzten Woche hier gut aufgepasst, als wir in unserer Sendung mit Hugo Egon Balder und dem Tele5-Chef Kai Blasberg über wenig innovative TV-Formate, die Mutlosigkeit und die Quotenfixiertheit der großen Sender gesprochen haben. Kai Blasberg hat hier bei uns die Auffassung vertreten, dass die Entwicklung des Fernsehens in Wellenbewegungen verlaufe, auf gute Qualität, auf schlechte und umgekehrt. Insofern, lieber Herr Elstner, kann ich Sie vielleicht ein wenig beruhigen. Irgendwann geht es bestimmt von allein wieder aufwärts. Die Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zuletzt.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das pünktliche Medienmagazin.
Daniel, wie spät ist es denn eigentlich?
Würde ich dir gerne sagen, Herr Pähler, aber der Akku meiner Uhr ist um diese Tageszeit schon leer. Da kann ich die nicht mehr ablesen.
Ach so. Ja, so kann das zumindest ab morgen klingen. Die Apple Watch, die kommt morgen in den Handel. Das Interesse, das ist aber bisher überschaubar. Einige schildern, dass in den Apple Stores wenig an den Tischen los ist, die Watch schon zeigen. Und der Verband Bitkom, der mogelt sich heute auch mit einer Umfrage in die Medien und die sagt, 4 von 10 Deutschen haben Interesse an einer Smartwatch, an einer Apple Watch. Heißt natürlich auch irgendwie 6 von 10 nicht, ne?
Tja, ist das genug Interesse oder kommt das erst, wenn Apple es schafft, uns zu erklären, dass wir dieses neue Produkt unbedingt kaufen wollen? Die Medien, die gehen auf jeden Fall jetzt schon steil. Es ist total spannend, dass jetzt schon ganz viele eine App entwickelt haben, um auch auf diesem kleinen Display präsent zu sein und nicht nur das Logo durchzuwischen, sondern auch Inhalte, richtig, nicht nur Schlagzeilen, sondern richtig Journalismus, Uhrenjournalismus wird uns dort versprochen und Werbung, die wird natürlich dann auch uns um die Ohren gehauen. Wenn wir uns aber mal überlegen, naja, funktioniert das eigentlich, dieser Journalismus am Handgelenk? Ist der anders oder muss man eigentlich sagen, das eignet sich nicht? Das wollen wir uns heute Abend mal ein bisschen genauer anschauen.
Und das machen wir zusammen mit einem der schärfsten Apple-Beobachter, den wir zumindest kennen, zusammen mit Timo Hetzel vom Bits & So Podcast. Hallo Timo.
Hallo, schönen guten Abend.
Wann kommt denn deine Apple Watch?
Ja, da kommt gar keine, weil ich bin persönlich jetzt für mich gar nicht so richtig angetan und begeistert. Hat aber mehr damit zu tun, wie ich arbeite und dass ich also keine große Pendelwege habe und dass ich mein Studio hier im Haus habe und sowas. Das ist ein bisschen anders als bei vielen anderen Leuten. Für Leute, so der 24-Stunden-Business-Reisende, der hat da vielleicht eher so einen Anwendungsfall, dass er einfach durch den Flughafen gleitet und mit der Uhr eincheckt und dann schon im Flieger sitzt.
Jetzt ist das bei dir vielleicht so eine persönliche Sondersituation, wie du es gerade beschreibst, aber wenn wir gerade gehört haben, dass nach Umfragen zufolge nur jeder Dritte, jeder Vierte Deutsche überhaupt Interesse an einer solchen Uhr hat, verwundert dich dieses maue Interesse zum Start der Apple Watch?
Ich glaube nicht, dass das so unglaublich mau ist. Sie haben ja, also Apple hat ja die übliche Zeremonie vor den Läden mit den Schlangen und den Leuten, die dort kampieren, diesmal ins Internet verlegt, was gar nicht so blöde ist. Ja, also wenn der Ansturm am ersten Tag eben nicht vor dem Laden passiert, sondern in der Schlange vor dem Online-Kaufhaus. Und deswegen ist es ein bisschen schwer abzuschätzen, wie viel denn nur tatsächlich morgen über den Tisch geht und wie viel da ausgeliefert wird. Scheint schon auch die Liefersituation etwas knapp und eng zu sein, was man so hört. Und teilweise, wenn man jetzt bestellt, sagt der Shop, dass man irgendwie die Uhr erst im Juni bekommt. Das könnte schon auch sein, dass sie eine ganze Menge losgeworden sind, auch wenn jetzt irgendwelche Umfragen sagen, Interesse ist nicht so hoch.
Das ist ja auch interessant, wenn man sich jetzt mal diese Strategie zum Produktstart anschaut, dass man auch jetzt schon, als die Uhren in den Laden gekommen sind, dass man sich die schon mal anschauen kann. Gibt es so ein bisschen so eine Abkehr von diesen großen Launch-Events im Laden, dass man wirklich die Leute tagelang hat anstehen lassen, weil man einfach gemerkt hat, oh, das sieht gar nicht mehr so gut an oder aus, weil da dann einfach dann vielleicht bezahlte Studenten sind oder Leute, die nicht mehr so Hardcore-Fans sind, weil die mittlerweile eh online bestellen und wenn dann die Presse sich drauf stürzt, sind das eher unschöne Bilder. Spielt da auch sowas rein?
Ich denke auch. Also so ein bisschen kann das schon auch sein, dass man auch so ein bisschen diesen Handel, der dann mit diesen Uhren oder mit iPhones früher eben getrieben wurde, ein bisschen eindämmen möchte, dass man eben das jetzt an einen Account bindet und nur eine bestimmte Zahl von Geräten pro Account rausgibt. Das kann schon alles sein. Andererseits ist es bei der Uhr ja auch so ein bisschen so ein Fashion-Statement. Ja, also welche, es ist ja weniger die Frage, so kaufst du dir eine, sondern welche kaufst du dir? Ja, wirst du eher so der Alu-Typ, Stahltyp, Lederarmband, Plastikarmband oder vielleicht sogar die Gold-Edition für einen fünfstelligen Betrag?
Herr Pelle, du hast hier schon die Karat, was soll das, 6 Karat Gold, 16?
Ja, die habe ich mir bestellen wollen, aber die Schufa hat gesagt, gibt's nicht.
Ach so, meine Güte. Das ist aber interessant, aber was ich faszinierend finde, dass ich jetzt, sag mal, so ein Hardcore-Apple-Nerd wie du, Timo, der sagt, ja, lass die anderen mal kaufen, ich schaue mir das so ein bisschen aus der Ferne an. Also, dass dich das nicht mal reizt, zu sagen, ah, ich will zumindest mal gucken, was so eine Uhr mit mir macht. Oder ist es einfach nur klug, weil du sagst, ich steige eine spätere Generation ein?
Nein, also ich habe mich ja jetzt seit den späten 90ern habe ich mich von Armbanduhren verabschiedet, weil dann seitdem trage ich ein Mobiltelefon mit mir rum, das mir auch die Zeit anzeigt. Was jetzt über die Zeit hinausgeht, das wird sich in der nächsten Zeit so zeigen, was die eingebauten Apps wirklich leisten. Da werden auch Leute sagen, wie sie mit den Fitnessfunktionen, ob die irgendwie was bringen, wie die Integration für Benachrichtigungen dann tatsächlich in der Realität funktioniert. Und auch, was diese Apps von anderen Anbietern auf der Uhr dann können. Und da weiß ich eben noch nicht, ob auch die Leute, die jetzt Apps dafür entwickelt haben, wirklich schon genau darüber nachgedacht haben, was denn dabei sinnvoll ist und was der Kontext ist, in dem man so eine App auf der Uhr benutzen kann.
Und da können wir uns gerne gleich auch mal so ein paar Beispiele anschauen. Aber erstmal vielleicht so, was mich wirklich schon fast irritiert hat, ist so diese Begeisterung von Medienunternehmen. Das fängt ja schon bei der New York Times an und hört irgendwie so bei einer kleinen, beim kleinen Zeitungshaus in Norddeutschland auf. Diese haben alle zum Start Apps entwickelt. Und bevor wir da gleich mal draufschauen, kannst du dir erklären, warum auf einmal so dieses Interesse da ist, dass man sagt, wir müssen da sofort dabei sein?
Vielleicht ist so diese Botschaft angekommen, so ganz langsam jetzt nach 15, 20 Jahren, diese Sache mit dem Internet, die kommt. Irgendwie auch in Deutschland, die kommt. Ja. Und wir müssen irgendwie dabei sein. Und man hat ja durchaus so die eine oder andere Online-Entwicklung bei manchen Medienhäusern verschlafen. Und da kommt so nach und nach die eine oder andere Idee auch raus. Und da wird sich dann halt auch auf sowas Neues gestürzt und dann wird irgendwas ausprobiert. Aber ich glaube jetzt so die ersten Schüsse, die ich jetzt gerade eben, also vor einer halben Stunde ist der App Store für die Apple Watch online gegangen, habe ich so ein paar Sachen mir angeschaut von den großen Medienunternehmen und das beschränkt sich halt im Moment noch sehr auf so hier eine Schlagzeile angucken oder bis zu lies den ganzen Artikel auf der Uhr. Und da ist, glaube ich, was Grundlegendes nicht verstanden worden, nämlich dass so die Interaktionszeit mit so einem kleinen Gerät, das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Bildschirm, so eine Interaktionszeit auf dem Handgelenk, die kannst du wahrscheinlich in Sekunden messen oder die solltest du in Sekunden messen können. Ja, ein Blick und wieder weg. Und wenn du da anfängst, einen langen Artikel zu lesen und drauf zu scrollen, ich glaube, da ist das Prinzip noch nicht verstanden worden.
Was mit Medien? Das Uhrenmagazin, kurzer Blick auf die Apple Watch 2020, zeigt gerade der Zeiger an, der digitale Zeiger.
Das heißt, es sind nicht einmal mehr 24 Stunden bis zum Verkaufsstart der Apple Watch. Und wir haben das gerade schon kurz angesprochen. Zu diesem Verkaufsstart, da beeilen sich doch einige Medien direkt mit eigenen Apps für die Apple Smartwatch ja dabei zu sein. Zum Beispiel haben wir gerade schon kurz gesagt, ja, eines der größten Medienhäuser weltweit, die New York Times, hat eine eigene App für die Apple Watch programmiert und ist direkt von Anfang an dabei. Und ja, die Versprechen, die zum Beispiel von der New York Times kommen, die sind auch gar nicht mal klein. Eine neue Form des Storytelling wird da relativ vollmundig versprochen. Aus 3 Kontinenten sollen Redakteure Inhalte für die Apple Watch zuliefern. Tja, ja, das ist doch schon mal was, oder?
Ja, da habe ich
schon
mich
mal voll.
Timo Hetzel von Bits und so ist weiter bei uns. Frage ich mich so, was hat diese Info mit 3 Kontinenten zu sagen? Was hat das mit der Uhr zu tun? Ich glaube, das weiß niemand so richtig.
Das weiß niemand.
Das hört sich
also,
viel
ich
an.
Meine, so ernsthaft irgendwie wochenlang benutzt, haben ja jetzt nur ganz wenige ausgewählte Journalisten in den USA, die Watch benutzt. Und was die schon auch sagen, ist, dass man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, welche Informationen möchte man da haben. Ja, also was ist so, in welchem Kontext benutzt man die Uhr und diese Haltung, wenn man sich einfach mal vorstellt, so man hebt den Arm hoch, um auf die Uhr zu gucken und man muss dann mit dem zweiten Arm, mit der anderen Hand hin und an dem Schräubchen drehen, das ist keine schöne Haltung, um irgendwelche langen Geschichten zu lesen. Ja, das ist ein kleiner Moment, wo du irgendwas Sinnvolles tun kannst, also zum Beispiel ein Taxi bestellen, ja, oder auf die Uhr gucken, um die Zeit abzulesen, oder du startest ein Training für die Fitnessfunktion. Aber was jetzt da an Medieninhalten reinkommt, ja, was ist das so wie so eine Eilmeldung? Sind es Eilmeldungen, die dort vielleicht sinnvoller sind? Interessiert dich das jetzt vielleicht im Speziellen, so was so in dieser Sekunde passiert?
Das ist interessant. Du hast ja gesagt, einige Apps konntest du jetzt schon testen, weil der Store schon da ist, soll mal so draufschauen zumindest, ersten Blick. Welche hast du dir konkret angeschaut?
Ich habe jetzt gerade mal so durch die Apps geguckt, also jetzt die Screenshots angeschaut von den ersten Apps, die im deutschen Store hier gefeatured werden in der Kategorie hier informiert bleiben. Also da sind dabei solche Sachen wie Spiegel Online und Bild. Und da sieht man halt bei der einen oder anderen so Kategorien, so das Wichtigste, das Neueste, auch Kategorien, die man von den Webseiten kennt, auch Eilmeldungen, die man dort auswählen kann. Bei der Bild auch wichtig und bei anderen Fußballergebnisse. Ja, das ist also sehr aktuell dann immer, was da an Fußballergebnissen reinkommt. Was ich auch gesehen habe, zum Beispiel Süddeutsche Zeitung hat tatsächlich angesagt, hier in dem Screenshot auch gezeigt, den ganzen Artikel dort reinzulegen, ja, und zwar in einer winzigen, winzigen, winzigen Schrift. Ja, wenn du einen Screenshot in doppelter Originalgröße ansiehst, kannst du es kaum lesen. Stell dir vor, die echte Uhr ist halb so groß. Und dann kannst du gar nichts mehr lesen. Also das ist der falsche Ansatz, glaube ich.
Der Bildschirm ist ja irgendwie 272 mal 340 Pixel groß also bei der kleineren Uhr. Und ich habe mal überlegt, was ist so die Analogie? Ich glaube, das ist so von der Breite kommt, ist das ungefähr die Größe von dem Google-Logo auf der Startseite von der Suchmaschine. Und irgendwie ungefähr, vielleicht doppelt so hoch. Nicht so ungefähr, so passt das ganz gut. Aber es ist auch deutlich weniger als jetzt Videotext, weil das versteht man ja hier in Deutschland.
Naja, also es ist halt ziemlich genau die Größe von so einem Display, was früher ein klassisches schwarz-weiß Nokia-Telefon hatte. Und so ungefähr so viel Text passt auch drauf. Also so die Menge Text von einer SMS, mehr oder weniger. Mhm. Und in diesem Bereich bewegt sich das. Man kann schon gut scrollen mit der Krone, mit der digitalen Krone, mit dem Schräubchen einer Seite, ohne das Display zu verdecken. Aber ich glaube, das ist es nicht, dass man dort was... Die Medienhäuser müssten vielleicht eher überlegen. Und da sehe ich ein kleines Beispiel, zum Beispiel bei der App von TV Movie. Da steht dann eine Notification drin, eine Benachrichtigung. Hier, Tatort beginnt in 15 Minuten. Das heißt, ich habe mir irgendwann vorher auf dem iPhone oder auf dem iPad oder auf dem Rechner ausgesucht, mich interessiert Tatort. Hm. Und wenn der dann gleich kommt, dann sagt mir diese App auf der Uhr Bescheid, hey, du, jetzt aufs Sofa mit dir.
Aber was hältst du denn zum Beispiel von solchen Funktionen, die, sage ich mal, nur eine Geschichte anteasen und dann darauf abzielen, dass du eben in diesen wenigen Sekundenbruchteilen quasi den Kern erfasst und dann das Ganze sozusagen weiterschiebst aufs Smartphone oder aufs iPad, um es dann später da auf einem größeren Display vernünftig lesen zu können?
Das ist halt auch die Frage, wenn du jetzt eine Meldung oder eine Headline von einer Nachricht reinbekommst, ist das dir so wichtig, dass du das jetzt sofort irgendwie auf dem Display der Uhr abarbeiten möchtest? Ja, du bekommst ja wahrscheinlich genug Benachrichtigungen von SMS und E-Mails und dann willst du wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie allgemeine Nachrichten da auch noch drauf bekommen. Ja, sondern es muss persönlich für dich gestaltet sein. Es muss für dich persönlich ausgewählt sein. Und diese Belastung, die man von solchen Notifications bekommt, die einfach in einer Vielzahl, in einer großen Zahl reinkommen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das auch nicht zu viel wird. Das so, die Uhr soll einem ja Arbeit abnehmen. Die Uhr soll vielleicht auch filtern, vorfiltern, was überhaupt noch dich belästigt, dich aus der Arbeit rausbringt. Und das Ziel soll ja sein, dass das Telefon in der Tasche bleiben kann oder auch im Büro liegen bleiben kann und du gehst, läufst so lang durch die ganze Firma und kannst mit der Uhr sinnvoll interagieren.
Hm. Ich frage mich so ein bisschen, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen, so in, sagen wir mal, anderthalb Jahren, wenn so schon die zweite Generation auf dem Markt ist, die ersten Erfahrungen sind da, die dritte Generation kündigt sich vielleicht an, wenn sie im Jahrestag so eine Neuauflage geben sollte, was glaubst du, wie würden wir dann überhaupt darauf reden? Also hoffst du oder glaubst du daran, dass vielleicht dann auch so Inhalteanbieter schon gelernt haben, sich darauf einzustellen, so die ersten Fehler, die jetzt vielleicht gemacht werden, dass das so gefixt ist? Oder ist das eher so ein Produkt, was wesentlich kleiner, also eine viel kleinere Bedeutung auch im Apples Alltag haben wird? Oder unterschätzen wir das Produkt jetzt maßlos?
Ich glaube, wir können es jetzt noch nicht wirklich einschätzen. Also das wird sich auch mit der Zeit so ein bisschen herauskristallisieren, glaube ich, was man damit sinnvoll machen kann. Ja, auch die Apps, die jetzt da sind, die funktionieren ja noch nur in Verbindung mit dem iPhone. Das iPhone muss in der Nähe sein, damit das funktioniert, weil die Uhr keinen eigenen, im Moment noch keine eigenen Apps wirklich selbst laufen lassen kann, sondern die Apps laufen quasi auf dem iPhone und projizieren einige Texte dann eben auf das Display der Uhr rüber. Das soll sich später dieses Jahr ändern, dass also auch die Apps von externen Entwicklern auf der Uhr direkt laufen können. Und dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, dass dann mehr geht. Also der erste Wurf von Apps ist jetzt wirklich nur ein sehr kleiner Schritt und da ist eben immer mehr, also mehr Minimalismus ist da, glaube ich, angesagt. Wie das in Zukunft sein könnte, wenn die Uhr vielleicht auch eigenständiges Netzwerk bekommt in der zweiten, dritten, vierten Generation, dass man also ohne irgendein Telefon, ohne ein Smartphone aus dem Haus gehen kann, zum Sport gehen kann, auf dem Ding Musik hören kann, direkt dort Sachen entgegennehmen kann, dann ist es vielleicht nochmal was anderes, aber das muss die Zeit dann zeigen.
Das finde ich eigentlich ganz interessant. Wir reden ja im Prinzip darum, wie man jetzt auf einen schwarzen Display Inhalte darstellt, die irgendwie so ein bisschen vom Smartphone abgeleitet werden. Könnte es nicht sein, dass im Bereich in Bezug auf Medien vielleicht bei Apple in diesem Jahr nicht noch auf einem anderen Display was viel Spannenderes passiert? Also wenn man jetzt weggeht vom kleinen Smartphone-Display hin zum großen 30, 40, 50, 60, 70, 80 Zoll Gerät, was man bei sich dann vor dem Sofa stehen hat, nämlich das Fernsehgerät. Gerade mal, wenn man sich auch die Einladung zur Apple-Entwicklerkonferenz im Juni anschaut, zur WWDC, da ist ja so ein Symbol drauf, da könnte man meinen, Apple TV, kommt da jetzt am Ende tatsächlich was? Was erwartest du da?
Also wir erwarten ja schon seit Jahren und Jahren und Jahren, dass wir auf dem Apple TV auch eigene Apps laufen lassen können. Und da hat sich jetzt seit 2012 recht wenig bewegt. Also es wäre Zeit. Aber es ist manchmal bei Apple auch sehr lange Zeit und dann kommt es irgendwann dann doch raus. Also es wäre jetzt mal wieder Zeit und es wäre sehr schön. Und wie sich das dann in Deutschland auswirkt, wissen wir auch noch nicht. Für die USA gibt es Gerüchte, dass sie mit irgendwelchen Inhalteanbietern, mit Kabelnetzbetreibern über irgendwelche Abo-Modelle reden, dass du also irgendwie dann sozusagen immer weniger deinen Kabelanschluss fürs Fernsehen benutzt, sondern eben nur noch für Internet und dann auch diese Apple TV Box, die Fernsehinhalte auf deinen Fernseher bringt. Vielleicht sowas Ähnliches wie Spotify für Musik, aber halt für Fernsehen, dass du also einen gewissen Monatsbetrag zahlst und du bekommst dafür ein Abo von Fernsehinhalten, die eben über diesen Apple TV dann rausgespielt werden.
Also eine Art Netflix?
Ja, wie Netflix, aber halt für traditionelle Fernsehinhalte, vielleicht auch für Live-Geschichten, vielleicht für Sport, für Nachrichten, für Sachen, die normalerweise im linearen Fernsehen rausgespielt werden. Wenn Apple meint, dass dieses lineare Fernsehen noch irgendeine Zukunft hat. Ja, oder es liegt halt tatsächlich, jetzt außer vielleicht für Sport, wo live wirklich noch ein Tragbein ist irgendwie. Das ist das eine für die USA. Ich glaube, bis das in Deutschland soweit ist und bis hier irgendwie, wie ist das Ding, Germany's Gold war ja irgendwie diese Hulu für Deutschland von den Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja auch wieder eingestampft worden. Also das kann hier noch lange bis in aller Ewigkeit dauern. Aber abgesehen davon ist trotzdem interessant, wenn halt jeder, egal wie noch so kleine Anbieter, Videoinhalt auf so ein Gerät rausschieben kann, durchs Internet, in die Wolke und dass das eben für viele Leute direkt vom Sofa oder auch dann von der Apple Watch Fernbedienbar ist, dass man sich da eben hinsetzen kann und ein relativ maßgeschneidertes Programm bekommt, sei es jetzt von Anbietern wie Netflix für Holken wie Hollywood und Seriencontent, aber eben auch für, sagen wir, Podcasts zum Beispiel, was mich zum Beispiel interessiert.
Das ist sehr spannend und vor allen Dingen, aber dieser alte Spruch, Apple TV, das ist für uns nur ein Hobby, das zählt wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Nee, also die machen da auch ordentliches Geld. Also ich hätte gern ein Hobby in einer, das Millionenumsätze jedes Jahr generiert. Also das Hobby ist, glaube ich, vorbei. Ob sie halt irgendwie, es gibt ja jetzt inzwischen auch sehr viele andere ähnliche Streaming-Boxen, die sich aber halt an einen sehr nerdigen Markt irgendwie richten. Also Chromecast und Fire TV und sowas. Aber das stellt sich ja irgendwie nicht jeder rein. Ja, was die Leute sich tatsächlich massenweise in die Wohnzimmer stellen, sind ja diese Smart TVs. Und die kommen dann halt mit irgendwie relativ schäbigen auch Angeboten, so mit die Bild-App, die hauptsächlich Werbung und ein paar 30-Sekunden-Clips dann abspielt, was auch nicht so richtig golden ist.
Ja, aber da muss man sich auch sagen, dass diese ganzen Displays, also die Menüführung, die ist ja grässlich bei sämtlichen Smart TVs.
Relativ, ja. Also ein kleiner Lichtblick scheint wohl LG zu sein, die sich das Betriebssystem von den alten Palm-Smartphones aufgekauft haben, das WebOS. Das scheint so ein bisschen nach vorne zu gucken. Es hält ja auch niemanden irgendwie auf, so die Android zu benutzen, um damit was Sinnvolles auf so einem Gerät zu machen. Aber die wenigsten tun das, ja, die wenigsten tun das. Der Fire TV ist recht angenehm zu bedienen. Der Apple TV ist jetzt lange rumgelegen, ist aber auch ganz okay. Also es gibt ein breites Spektrum von bedienbar zu katastrophal.
Das finde ich aber auch interessant, dass relativ viele auch in so einem nicht nerdigen Umfeld dann doch schon mit dem Chromecast davon gehört haben und den vielleicht auch sogar tatsächlich im Einsatz haben, wo ich so gedacht habe, das hätte ich unterschätzt. Da hätte ich gedacht, dass das echt nur so die Geeks in meinem Freundeskreis haben.
Das ist halt ganz praktisch mit dem Chromecast. Der hat ja das Bedienen, also das Fernbedienmodell von, der hat keine Fernbedienung, sondern die Fernbedienung passiert über das Smartphone. Und da kann halt jeder Anbieter auch individuell eine Lösung stricken, die auf dem Smartphone hoffentlich gut bedienbar ist. Und man muss sich nicht über irgendwelche rauf, runter, links, rechts Menütasten auf der Fernbedienung rumquälen, sondern es funktioniert einfach, indem man den Inhalt auf dem Smartphone aussucht und den dann auf den Fernseher draufschubst. Und das ist ein ganz gutes Modell, glaube ich, was auch einfacher zu verstehen ist.
Liegt es vielleicht auch am Preis? Weil ich glaube, Chromecast ist ja doch eine Spur noch mal günstiger.
Der ist sehr günstig, so um die 40 Euro oder sowas, teilweise noch günstiger. Das kann natürlich auch helfen, dass da die Schwelle relativ niedrig ist, sich mal sowas aus dem Laden mitzunehmen. Und das steht ja auf der Box ganz sicher, ABC, also irgendwie YouTube und noch was, Netflix gucken damit. Hm. Und das funktioniert ja auch relativ schmerzfrei, so vergleichsweise zu anderen Boxen. Und das kann schon auch helfen. Ich weiß nicht, wie sehr sich das dann bei weniger technisch begeisterten Menschen durchsetzen wird.
Und interessanterweise hat man jetzt da nicht so mitbekommen, dass dafür von den Medien große Anstrengungen unternommen wurde, da auch eigene Angebote für zu entwickeln. Aber die haben sich halt jetzt erstmal auf die Apple Watch konzentriert. Und wie es dann tatsächlich dann ankommt, das erfahren wir ab morgen. Wobei so richtig werden wir das ab morgen nicht erfahren, weil wahrscheinlich wird ja nur ein Bruchteil erstmal morgen mit einer Watch ausgestattet. Die meisten im Juni, einige sogar im Juli oder sogar August. Das wird alles noch ein bisschen dauern.
In den Läden ja erstmal nicht. Ne? Ja. Also es sind nur einige von diesen Spezialboutiquen. Eine in Berlin ist, glaube ich, ausgestattet mit ein wenig Bestand. Aber die Apple Stores selbst haben keine Watches, zumindest morgen angekündigterweise auf Lager. Das heißt, man muss sich noch ein bisschen gedulden. Man kann noch vielleicht mal ein, zwei diese Anprobiertermine machen und sie mal am Handgelenk selbst begutachten, ob sie einem da passt.
Meist braucht man gar nicht überhaupt in einigen Stores die Termine gar nicht mehr machen. Man kann da direkt rangehen. So, denen ist ein bisschen langweilig.
Ja, dann kann man da ein bisschen ausprobieren. Ja. Also und auch gucken, so, das ist tatsächlich ganz nett, so zu gucken, was so welcher Typ bin ich denn? Ja, also wie sehe ich denn aus mit so einer Großvater mit Uhr mit Metallgliederarmband? Steht mir das überhaupt? Oder da kann man auch mit den Angestellten dann Scherze treiben und fragen, so, gib mir mal einen Tipp, was für ein Typ bin ich denn? Ne?
Ich hoffe, die bekommen keine Provision. Das würde das ja beeinflussen, aber das wäre sehr Apple-untypisch. Hast du es für dich ausprobiert? Was ist deine Uhr?
Also wenn ich eine haben wollte, dann würde ich mir wahrscheinlich, ich dachte erst so, das Lederarmband wäre nett und das würde ich wollen, aber das will ich gar nicht. Ich finde dieses Gummiarmband eigentlich sehr nett und das ist auch, glaube ich, am unempfindlichsten, wenn man mal schwitzt und irgendwie Sport damit treibt und sowas. Das ist ganz gut.
Und kann man das so verallgemeinern, dass die große Variante ist für Männer und die kleine für Frauen? Oder ist das totaler Kappes, das muss man individuell ausprobieren?
Also es ist schon so, dass die große an dünnen Handgelenken sehr fehl am Platz wirkt. Ja, mhm. Also man kann sich das durchaus auch so mit so einer traditionellen Fliegeruhr vergleichen. Wenn man da einfach sehr dünne Ärmchen hat, dann wird das nicht gut aussehen. Man muss ja auch bedenken, dass auf der kleinen Uhr tatsächlich auch weniger Inhalt angezeigt werden kann. Also die hat auch nochmal ein kleineres Display. Und man sieht auf der großen Uhr ein bisschen mehr Inhalt. Auch deutsche Texte, also deutsche Überschriften und sowas, sind ja durchaus mal einen Tick länger als auf Englisch.
Ja.
Das heißt, da wird auch gerne mal so ein Wort abgeschnitten mit Punkt, Punkt, Punkt am Ende. Und da ist man aber der größeren Uhr auch besser dabei. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, Frauen wahrscheinlich die kleinere, Kinder die kleine und für ausgewachsene Männer, für große Männer auf jeden Fall die große.
Aber
Uhr.
Herr Pähler, bei deiner Aufmerksamkeitsspanne mit weniger Inhalt wäre dann die kleine
für mich
wahrscheinlich
die kleine
besser.
Einfach. Ich bin ja auch nicht so der kräftigste. Vielleicht sollte ich mich aus dem Grund für die Damenvariante entscheiden.
Ja, wir probieren es aus und gucken uns das mal an. Und danke für die Einschätzung. Timo Hetzel von Bits und So. Wenn ihr mal in seinen Podcast reinhören möchtet, wenn ihr ihn noch nicht kennt, bitsundso.de ist da die Adresse. Danke, Timo.
Was mit Medien? Das Social Medienmagazin.
Viele von euch, die ja schon ganz frisch in den Medien sind oder so, haben bestimmt mindestens eine Facebook-Seite, um auch die Inhalte irgendwie rauszupusten in die weite Welt, weil so erreicht man ja die Leser. Medienhäuser suchen immer noch nach dem großen Weg mit dem Umgang. Und jetzt gab es diese Woche einen kleinen Schreckmoment. Nein, es war nicht, dass Facebook angeblich nur im Quartalsbericht 40% zugelegt hat und alle sagten, oh, das ist aber viel zu wenig. Etwas viel Wesentlicheres war eigentlich der Part, in dem uns gesagt wurde, liebe Seitenbetreiber, wir haben mal unseren Algorithmus angepasst.
Ja, mal wieder, muss man ja eigentlich fast schon sagen. Ne? Mhm. Und mal wieder ja eigentlich so, dass es für Seitenbetreiber, ich sag mal wertfrei, etwas schwieriger wird, die Nutzer zu erreichen.
In der letzten Zeit war es ja eigentlich so, dass Facebook Medieninhalte richtig umgarnt hat, umworben hat und auch richtig gesagt hat, so wir pushen euch nach vorne, weil Nachrichten funktionieren halt sehr gut. Also was früher diese ganzen kleinen Spielchen waren, das ist ja ein bisschen zurückgegangen und Medieninhalte laufen sehr gut. Aber was sind denn das jetzt für Änderungen? Das sind eigentlich so drei Änderungen, die man dort sehen kann. Herr Pähler, hast du da den ersten?
Ja, eins ist gut für mich, für Menschen mit wenigen Freunden.
Ja.
Sagen wir mal, also Facebook-User, die wenige Freunde haben oder auch Seiten, denen sie folgen, die brauchen sich nicht wundern, wenn sie demnächst von einem ihrer Freunde auch mal mehrere Posts und Beiträge quasi direkt hintereinander wegsehen.
Ja.
Also das war bisher ja nicht möglich, technisch unterbunden und das ist demnächst so, kriegt man ein bisschen mehr mit. Das ist ja vielleicht auch für die Usergruppe gar nicht so schlecht.
Das finde ich ganz interessant. Also so gerade das Problem, ich habe irgendwann Facebook leer gelesen. Und dann gab es wohl so eine Schranke, die gesagt hat, ja, aber wenn jetzt zum Beispiel der Daniel 5 Sachen am Tag gepostet hat, kriegt man trotzdem nur so 1-2 ausgespielt, weil es muss ja alles im Verhältnis zu den
genau,
anderen stehen.
Will ja auch nicht zugespammt werden.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man häufig auf Facebook unterwegs ist und viele sind ja auch immer häufiger am Tag unterwegs und guck mal, was gibt's Neues? Mhm. Und da gibt's vielleicht Inhalte, die werden aber zurückgehalten, weil dieses Verhältnis dann nicht da war. Und das hat Facebook jetzt ein bisschen aufgewichen. Das war so, also das ist, glaube ich, jetzt erstmal so, wo Medienbetreiber sagen, ja gut, so
ja,
what?
Okay.
Die meisten Medien posten ja auch mehrfach am Tag. Das heißt, wenn Leute häufig kommen, können sie dann auch häufiger in Kontakt kommen. Aber ich weiß gar nicht, ob doch, für Seiten gilt das auch. Also das ist erstmal positiv.
Das ist erstmal positiv. Was vielleicht aber nicht so positiv ist, dass Facebook zukünftig mit dem veränderten Algorithmus Status-Updates von Freunden, also eben nicht von professionell betriebenen Seiten, wie das ja die Medienseiten immer sind, dass es die tendenziell weiter oben im Newsfeed anzeigt, weil Facebook sagt, gut, was meine Freunde tun, was die interessiert, das interessiert wahrscheinlich auch die User sehr.
Mhm.
Das heißt ja im Umkehrschluss, dass Medieninhalte tendenziell etwas nach unten rutschen. Und das ist natürlich dann schwierig. Ne? Also für diejenigen, die sagen, aus professioneller Mediensicht heraus, ich will Aufmerksamkeit und Reichweite für meine Inhalte generieren.
Das heißt vielleicht so im Umkehrschluss, wenn ich, ich werde zwar häufiger als Medienseite ausgespielt, also auch wenn ich 5 Sachen poste, können die meinetwegen alle durchgestellt werden, aber die landen alle eher unten im Newsstream.
Und da gerade wenn man, finde ich, wenn man so auch nochmal auf sein eigenes Facebook-Nutzungsverhalten achtet, auf dem kleinen Display beim Smartphone, auf dem noch kleineren, auf der Apple Watch demnächst, haben wir gerade drüber gesprochen, wie weit scrollt man da eigentlich nach unten? Ja. Ne? Also ich meine, Aufmerksamkeitsspanne ist dann manchmal auch irgendwie nach 5 Fingerwischen auch irgendwie schon wieder vorbei.
Das ist anstrengend.
Das ist anstrengend. Und da kriegt man halt bei der Apple Watch demnächst auch noch eine wunde Stelle an 2 Fingern, weil man die ganze Zeit schrauben muss. Also jetzt etwas überspitzt gesagt, aber ich glaube, dass das schon ein Faktor ist, weil wer konsumiert wirklich so seine Timeline von oben bis unten durch? Ne? Also ich nicht, gebe ich zu.
Das ist interessant, weil was mich in letzter Zeit immer so ein bisschen gestört hat, dass immer die ersten Postings tatsächlich Medieninhalte waren. Das waren dann meistens Videos und da hat sich immer direkt was bewegt und so dann kam mal so ein Video und ich weiß, dass das total gut funktioniert und so.
Ja, und dann schreiben ja auch alle, hey, Videos funktioniert, also machen natürlich auch alle mehr Videos. Ne?
Und ich freue mich dann auch wirklich, dass dann künftig mal so ein Update von Herrn Päder dann
genau, mal so was Langweiliges dazwischen. Ja. So.
Aber ich kriege nicht mehr mit, was du kommentierst.
Ja, das ist nämlich seit gestern aber auch erst, ne?
Ja.
Ja, also, weil Facebook, das ist die dritte Änderung, sagt, nicht mehr so, wie es vorher war. Man bekommt nicht mehr so sehr mit, wenn Nutzer, mit denen ich befreundet bin, wenn die einen Beitrag geliked oder auch kommentiert haben. Dann hat Facebook ja früher, ich sag mal vereinfacht, gedacht, hey, wenn du mit dem befreundet bist, interessiert dich auch, was der woanders zu geschrieben oder auch, was er geliked hat. Und das korrigiert Facebook aber jetzt so ein bisschen und da kommt eben nicht mehr so viel durch. Also du kannst quasi liken und kommentieren, was du willst und vielleicht nicht ganz so extrem, aber das kommt nicht mehr so bei mir an.
Das finde ich interessant. Ich habe mal so heute schon die Frage gestellt bekommen, Daniel, ist das jetzt gut oder schlecht für Medien oder für Journalisten, wenn sie Facebook-Inhalte veröffentlichen? Facebook sagt natürlich, das ist alles toll für euch. Wenn ihr relevanten Content veröffentlicht, dann habt ihr immer noch wirklich einen Vorteil. Es gibt aber auch kritische Stimmen und da kommt zum Beispiel eine von Klaus Eck. Klaus Eck ist ja PR-Berater, auch als PR-Blogger bekannt. Das ist zumindest dann noch mit seine Seite. Und ich lese mal ganz kurz vor, was er denn hier auf Facebook gepostet hat. Das ist ganz nach oben bei mir ausgespült worden.
Ach, guck mal.
Angeblich sollen unsere Freunde durch die neue Anpassung des Facebook-Algorithmus wichtiger werden. Doch in Wirklichkeit geht es einfach nur darum, dass Marken für ihre Sichtbarkeit in Paid Media investieren müssen. Ansonsten werden sie immer weniger wahrgenommen und bleiben im Newsfeed unsichtbar, trotz ihrer vielleicht sehr guten Postings. Werden deshalb Unternehmen wirklich mehr Geld in Facebook investieren? Oder sich auch über Alternativen Gedanken machen.
Finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Ne? Also zu sagen, es geht Facebook eigentlich gar nicht darum, für uns User das zu optimieren und mehr zu zeigen, was unsere Freunde sind, sondern eigentlich quasi durch Verknappung für die Profis an die Kohle zu kommen letztendlich. Das ist eigentlich der Antrieb dahinter. Könnte sein.
Ja, wobei ich glaube, dass der Faktor, was will eigentlich der User, wie nutzt er den Newsfeed und was favorisiert er? Ich glaube, dass das der ausschlaggebende Punkt ist. Natürlich werden dann so wahrscheinlich diese Punkte mit der Werbung und der Monetarisierung, dass man dann sich Platz oder Aufmerksamkeit kaufen muss als Marke, das spielt da vielleicht wahrscheinlich auch rein. Aber diese Woche gab es ja diese große Diskussion um Google. Die haben ja ihren Algorithmus verändert, sodass dann, wenn ich mobil mit Google suche, Webseiten herabgestuft sind, wenn sie keine Webseite anbieten, die auch mobilfreundlich ist. Und das war ja für viele so, oh, Google ist böse, missbraucht seine Macht und straft die ab. Aber ganz ehrlich, das ist, finde ich, nur aus Nutzersicht gedacht, weil die wollen natürlich, was habe ich als Nutzer davon, wenn ich total unzufrieden bin, weil die ersten 5 Suchergebnisse total kappes sind auf dem Smartphone, weil die Seiten total unleserlich sind.
Ist das denn so, dass Google nur die Seiten rausfiltert, die gar nicht für mobil sozusagen gemacht sind oder auch die schlecht für mobil gemacht sind? Weil ich finde, die gibt es nämlich auch und die nerven mich.
Ja, das ist sogar, wenn du die Seite, die haben einen Test und wenn du dann die Seite dort eingibst und dann auf einmal auch dir mal das checken lässt von Google, dann wird dir genau gesagt, woran es mit deiner Seite hakt. Da wird dir gesagt, die Links sind zu eng beieinander, du musst zu viel scrollen, es ist zu viel zu breit die Seite, zu kleiner Text und so. Das wird alles richtig dargestellt. Und das eigentlich tut ja Google sogar den Unternehmen einen Gefallen, und wenn sie die herabstuft, weil dann zwingen sie die Seiten mal anzupassen und da haben dann die Nutzer was davon, weil die dann brauchbare Seiten mit ihrem Smartphone aufrufen können, die Unternehmen haben was davon, weil die Nutzer lieber auf der Seite sind, und Google hat was davon, weil die Leute schneller ihre guten Suchergebnisse finden, und das ist mal was Gutes, ne?
Also klar,
man kann Entscheidungen von Google immer hier und da sehr gut kritisieren, aber in diesem Fall war die Aufregung in dieser Woche doch halt total hanebüchen. Und dieses Gedankenkonstrukt, dass auf den Nutzer, also wir glauben, dass wir uns komplett auf den Nutzer konzentrieren müssen, dass der zufrieden ist, weil dann haben wir am Ende das bessere Produkt, wo wir höhere Werbegelder davon dann kassieren können. Das, glaube ich, trifft auch auf Facebook zu. Die haben da eine ähnliche Denke und deswegen glaube ich, dass sie den Feed schon primär deswegen so umgeändert haben, weil sie einfach festgestellt haben, naja, so toll findet es vielleicht denn der Nutzer auch nicht, wenn einfach die ersten 5 Meldungen dann nochmal ein Fernsehbeitrag von gestern ist.
Aber lass uns nochmal einmal ganz kurz darauf zurückkommen, was heißt das denn dann jetzt eigentlich für Betreiber von Medienseiten bei Facebook? Machen die jetzt mal davon abgesehen, dass sie vielleicht mehr Reichweite kaufen können, einfach so weiter? Kann man wahrscheinlich jetzt noch nicht sagen. Muss man gucken, wie sich das so entwickelt. Ne?
Naja, ich habe ja so meine Finger auch so ein paar bei einigen Medienseiten mit drin und Veränderungen habe ich da bisher noch nicht festgestellt, dass die Reichweite sich verändert oder so. Das ist vielleicht alles noch ein bisschen früh oder auch der Austausch mit anderen, das wissen wir alles noch nicht. Facebook sagt ja von sich aus, wenn ihr, wie heißt das, overall, pages should continue to post things that people find meaningful and consider these best practices for driving referral traffic. Also so übersetzt gesagt, also hier Inhalte publizieren, veröffentlichen, die Menschen toll finden und so ein bisschen an unseren Best Practice Beispielen orientieren. Da bin ich da mal drauf gegangen an diese Best Practice Beispiele. Da stand dann keine. Da konnte man sich da nicht weiter informieren.
Na gut, vielleicht kommt das noch.
Ja.
Ist ja auch noch neu mit dem Algorithmus.
Facebook hat ein bisschen,
auch, wie lange noch?
Facebook hat dran rumgeschraubt und wir haben mal geguckt, wie sich das auf Medien auswirkt. Hier ist die Radiowissen, eine Stunde was mit Medien. Was mit Medien? Das mobile Medienmagazin.
Aber sowas von mobil. Wir sind so mobil, dass wir uns aus dem Stand quasi an die Westküste der USA beamen können zu unserer netten, lieben Kollegin Britta Weddeling, die Handelsblatt-Korrespondentin, berichtet uns ja jede Woche aus ihrem digitalen Silicon Valley Tagebuch. Hallo Britta.
Hallo, schönen guten Tag ihr zwei.
Britta, wir haben hier gerade ja schon über die Apple Watch gesprochen, über den Uhrenjournalismus. Und du bist natürlich der Geburtsstätte der Apple Watch nicht weit von entfernt. Und was eigentlich ganz interessant war, als wir hier in der Redaktion kurz über das Thema gesprochen haben, haben einige gesagt, oh, da ist ja noch so ein Gerät, was da so meine, so ein kleines Gerät, was mit dem Internet verbunden ist und was dann meine Daten speichert. Und das will ich dem Konzern doch alles gar nicht geben. So. Da waren auch so ein bisschen Datensicherheitsfragen auf einmal auf dem Schirm. Und damit hast du dich ja auch im entfernten Sinne auch in dieser Woche beschäftigt.
Genau, hier in San Francisco findet gerade die RSA-Tagung statt. RSA ist einer der größten Sicherheitshersteller in den USA. Es sind 30.000 Leute in der Stadt, über die ganze Stadt verteilt, stehen also überall die digitalen Spione und Security Mitarbeiter in den Ecken und tauschen die neuesten Informationen aus. Eins der großen Themen ist tatsächlich das ganze Thema Internet of Things. Die Devices, die miteinander verbunden sind und zum Teil auf eine unsichere Art und Weise miteinander kommunizieren. Da geht es nicht nur um die Apple Watch, sondern auch um das Auto, das selbstfahrende Auto in Zukunft und auch natürlich Unternehmen wie Nest, die mit ihren Thermostaten auch schon in den Wohnzimmern der Nutzer. Man muss natürlich bei der ganzen Debatte sehen, dass die Sicherheitshersteller, die Hersteller von Sicherheitssoftware bei dem Thema ein eigenes Interesse verfolgen. Die wollen nämlich natürlich auch ihre Produkte verkaufen. Aber tatsächlich, so höre ich das auch von Autoherstellern, tatsächlich beschäftigt man sich mit der Frage, wie die Daten zwischen Auto, Computer, Handy und der Smartwatch in Zukunft auch sicher ausgetauscht werden, doch tatsächlich sehr intensiv.
Ist denn trotzdem die Diskussion, die dort geführt wird, kann man die vergleichen mit der Diskussion, die hier in Deutschland immer sofort fast reflexartig beim Thema Datensicherheit geführt wird? Oder ist das doch eine, ich sag mal, sachlichere Auseinandersetzung mit dem Thema?
Also tatsächlich ist es ja immer so, wenn ich hier erzähle, dass ich für eine deutsche Zeitung arbeite, ja, in irgendeinem Technologieunternehmen, dann reden die Leute sofort ausschließlich nur noch mit mir über Datenschutz und Privatsphäre, selbst wenn mich das gar nicht interessiert. Also die Deutschen haben, sage ich mal, schon so ihren Ruf weg. Ja? Hm. Die Leute mit Privatsphäre gedöhnt. Von mir aus betrachtet ist die Debatte natürlich manchmal in Deutschland etwas hysterisch. Hier geht es tatsächlich eher darum, die technischen Lösungen zu finden. Und natürlich fallen bei der Debatte um Internet of Things, Connected Home, Smartwatch, Apple Watch fallen mehr Daten an und es werden jetzt nach neuen Lösungen auf technischer Ebene gesucht, um die Geräte sicher miteinander zu vernetzen. Das heißt aber nicht, dass hier gleich die große Hysterie ausbricht, wie vielleicht das ein oder andere Mal in Deutschland.
Sagt Britta Wedeling, sie ist im Silicon Valley und wir hören jede Woche mal nach, was denn das Valley dort dann auch umtreibt hier bei Was mit Medien. Danke Britta, viel Spaß noch mit dem Internet of Things.
Danke.
Herr Pähler.
Wir müssen, ja, was? Wollen wir nicht noch über so ein Things reden?
die Aktion?
Die Aktion, sowas, so ein bayerisches Things.
Ja, weißt du was, das machen wir nächste Woche.
Ach, sehr gut,
ja, kurzer Blick auf unsere Apple Watch, die Zeit ist abgelaufen. Und hast du dir jetzt überlegt, ob das Gerät was für dich ist, um den Journalismus irgendwie
nach vorne
zu bringen?
Aber ich werde noch abwarten, bis die zweite Generation auf den Markt kommt. Und dann gibt es auch tolle Angebote dafür, glaube ich schon, die auch schon ausgereifter sind als irgendwie jetzt Kurznachrichten im Videotextstil. Ich halte mich da zurück.
Ich werde mir eine auf jeden Fall besorgen, um einfach mal das Ding auszuprobieren. Was bringt das denn für den Alltag? Weil wenn es keiner ausprobiert, können wir das natürlich auch nicht erfahren.
Das stimmt natürlich.
Wir werden es auf jeden Fall dann noch vertiefen und wünschen euch bis dahin. Wir hören uns am nächsten Donnerstag um 20 Uhr wieder für die nächste Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien. Das dann hier bei D-Radio Wissen. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.